Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das ist unser Jahresthema. Gleichzeitig die Jahreslosung, zuerst die Jahreslosung, dann unser Jahresthema aus Psalm 73. Und es ist ja kein Happy-Clappy-Psalm. Das haben wir schon nachgelesen. Von daher passt er zu allen möglichen Dingen, die wir erleben, zu allen möglichen Schwierigkeiten, zu allen möglichen Leiterfahrungen. Und ich lese hier noch mal in Ausschnitten. Ich aber, fast wären meine Füße gestrauchelt, beinahe wäre ich gefallen, denn ich habe mich über die Prahler ereifert, als ich sah, dass es denen, den Frevlern, so gut ging. Wahrhaftig, so sind die Frevler, immer im Glück häufen sie Reichtum auf Reichtum. Also hielt ich umsonst mein Herz rein und wusch meine Hände in Unschuld. Und doch war ich alle Tage geplagt und wurde jeden Morgen gezüchtigt. Da sah ich nach, um das zu begreifen. Es war eine Qual für mich, bis ich dann eintrat ins Heiligtum Gottes und begriff, wie sie enden. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund. Du stürzt sie in Täuschung und Trug. Mein Herz war verbittert, mir bohrte der Schmerz in den Nieren. Ich war töricht und ohne Verstand. Ich war ein Stück Vieh vor dir. Ich aber bleibe immer bei dir. Du hältst mich an meiner Rechten. Du leitest mich nach deinem Ratschluss und nimmst mich am Ende auf in Herrlichkeit. Was habe ich im Himmel außer dir? Neben dir erfreut mich nichts auf der Erde. Auch wenn mein Leib und mein Herz verschmachten, Gott ist der Fels meines Herzens und mein Anteil auf ewig. Ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich setze auf Gott, den Herrn, mein Vertrauen. Ich will seine Taten verkünden. Zum Schluss geht es um Glück in diesem Psalm. Nach all dem Schlimmen ist doch erstaunlich, bei so vielen Leiterfahrungen, so vielen Fragen, so viel Nichtverstehen, so viel Ungerechtigkeit. Aber er endet mit Glück und offensichtlich hat er dieses Glück selbst gefunden. Was ist Glück? Wann sprichst du von Glück? Was bedeutet Glück für dich? Oder glücklich sein? Lasst uns kurz darüber nachdenken in der Stille. Was ist noch Glück? Ein Glücksgefühl. Einige haben da auch etwas zu gesagt, dass dieses Glücksgefühl. Da kommen wir dem sicher schon etwas näher, was der Psalmist meint. In der Hirnforschung gibt es eine Menge Erkenntnisse mittlerweile über Glücksgefühle, über biologische Grundlagen von Glücksgefühlen. Hormone haben großen Einfluss auf unsere Glücksgefühle. Bestimmte Aktivitäten setzen Glücksgefühle und Glückshormone frei. Aber auch Drogen setzen Glückshormone aus. Und da wissen wir, wenn es vorbei ist, dann ist es schlimmer als zuvor. Glück hängt eng mit Lebenszufriedenheit zusammen. Das war jetzt, denke ich mal, so die meisten Dinge, die ihr genannt habt. Und da kommen wir dem weiter noch näher. Lebenszufriedenheit mit dem, wie es ist, in dem sein können, wie es gerade ist, trotz mancher Dinge und trotzdem zufrieden sein. Es gibt ja einige wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Es gab vor kurzem wohl eine ganze Serie in der ARD zum Thema Glück. Ich weiß es nicht, habe sie nicht gesehen, aber ich habe davon gehört. Es gibt viel Literatur, es gibt mittlerweile schon einige Schulen, die das Fach Glück eingeführt haben. Und da gibt es sicherlich auch einiges Hilfreiche zu lernen. Mittlerweile wird allerdings auch vom Streben des zum von vor zu großem Streben nach dem Glück gewarnt, denn das Glücksstreben könnte ein zusätzlicher Stressfaktor werden und könnte sogar zum Burnout führen. Ja, und dann hat so eine ökumenische Kommission diesen Bibelvers ausgesucht für dieses Jahr mit dem schlichten Satz, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Wir haben ja schon rausgefunden oder nachgelesen, dass die Lebensumstände dieses Menschen, der da betet, Asaf genannt. Nicht unbedingt die sind, die wir mit Glück verbinden. Denn es geht ihm nicht gut. Es geht ihm sogar sehr schlecht. Er hat viele Fragen. Er leidet darunter, dass es anderen besser geht als ihm. Er vergleicht sich mit dem anderen. Er hat sicher Gefühle von Neid dabei. Was allerdings in dem Falle, finde ich, auch sehr verständlich ist. Denn es geht ihm wirklich schlecht. Aber sein Konzept von Glück ist eben auch nicht aufgegangen. Es ist zerbrochen. Sein Glückskonzept lautete, wenn ich im Leben alles richtig mache, dann werde ich ja wohl Glück erhalten. Wenn ich mein Herz reinhalte, sprich auf negative Gedanken verzichte, wahrhaftig bin, niemandem etwas nachtrage, nichts Böses über andere rede, dann wird das Ergebnis ja wohl Lebensglück sein. Oder wenn ich meine Hände unschuldig halte, auf Gewalt verzichte, auf Betrug, auf Diebstahl, dann muss doch am Ende Glück herauskommen. Aber das war nicht der Fall. Und er kam sich vor wie zu kurz gekommen. Und er steigert sich ein bisschen hinein in das, in der Beschreibung auch der Frevler. Da habe ich jetzt ein paar Verse weggelassen, aber die sind sehr drastisch. In das hinein, was der andere alles hat, der offensichtlich seine Hände und sein Herz nicht reinhält und was er alles nicht hat. Und er kommt da zwischen zwei Mühlsteine. Zwischen diesem Schmerz, den er empfindet und den er hat, was immer er für ein Leid erfährt, ob es Verlust ist, ob es Krankheit ist, ob es Verleumdung ist, was immer, wir wissen das nicht, das geht nicht aus dem Psalm hervor, und dem, dass er sich vergleicht und diese anderen, diese Frevler in ganz bunten Farben schildert. Sie leiden ja keine Qualen, ihr Leib ist gesund und wohlgenährt. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck, wie ein Gewand umhüllt sie Gewalttat und so weiter. Aber es entsteht unter diesem Druck des Schmerzes und des Vergleichens und der Neidgefühle etwas Neues, nämlich ein Gebet. Sozusagen ein Wut- und Neidgebet. Und das ist was Gutes, denn es ist ein Gebet. Er richtet es an Gott. Er gesteht sich seinen Neid und seine Wut ein. Er verbirgt seinen Neid nicht vor sich selbst. Er verbirgt die Wut nicht vor Gott. Er hat den Mut noch, sein Gebet aufzuschreiben. Und daraus ist ein Psalm geworden, der bis heute überliefert wird. Er hat es geschafft, seine Abgründe im Gebet zu formulieren und damit vor Gott zu bringen. Völlig ungeschminkt, unzensiert. Er hat es geschafft, seine große Enttäuschung, das verlorene Lebensglück vor Gott zu bringen. Und das verändert etwas. Und so kann er zum Schluss plötzlich sagen, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Er findet das, was er verloren hat. Er findet es nicht in seinem Glückskonzept, sondern er findet es überraschend in der Nähe Gottes. Was ist Glück? Ich glaube, es ist eher ein Nebenprodukt. Man kann es nicht anstreben. Wenn Leute sagen, was ist dein Lebensziel? Ich will glücklich werden. Finden, ist es schwierig. Ich glaube, das geht nicht. Jesus sagt ja mal, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann werdet ihr alles hinzubekommen, was ihr braucht. Dann wird euch alles hinzugeschenkt werden. Das ist ja Glück. Wir haben alles dazu geschenkt bekommen. Aber man kann es nicht anstreben, alles geschenkt zu bekommen. Man kann aber anstreben, das Reich Gottes zu suchen. Man kann lieben. Und wird Liebe bekommen. Man kann sich einsetzen für etwas, was es wert ist, sich einzusetzen. und wird Glück empfinden, und wissen, einen Platz gefunden zu haben, der richtige ist. Eins zu sein mit dem Willen Gottes, wie wir da hinten gehört haben. Zu wissen, ich bin am richtigen Platz. Das ist Glück. Ich bin eins mit mir und mit Gott und mit meinem Nächsten. Glück kann auch sein, sicher einen schönen Sonnenuntergang zu erleben, aber ich muss ihn wahrnehmen. Man kann ja an vielem vorbeigehen, was in der Natur so schön ist, und es gar nicht wahrnehmen, weil man vor lauter Hektik es nicht sieht. Ein kleiner Moment innehalten und entdecken und darin auch die Nähe Gottes finden. Ich kann Gott entdecken in allem, was ich sehe, in allem Gott suchen und finden. Das ist kann so ein Lebensmotto sein. In allem Gott suchen und finden. Aber das ist eine bewusste Entscheidung. Ich kann alles Schöne, was ich sehe, völlig abkoppeln von Gott, und ich kann in allem Gott und seine Nähe finden. Gott möchte durch alles zu uns sprechen. Es gibt ja noch einen ganzen Abschnitt über das Glück im Neuen Testament, die sogenannten Seligpreisungen. Und hier sagt Jesus noch einiges, was wir wahrscheinlich nicht mit Glück assoziieren würden. Aber tatsächlich heißt dieses selig sind, ja, glücklich zu preisen sind. Glücklich sind die geistlich Armen oder die Armen. Die Trauernden oder Leidtragenden, die keine Gewalt anwenden, die nach Gerechtigkeit Hungernden, die Barmherzigen, die ein reines Herz haben, die Frieden stiften, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Unglaublich. Die sollen glücklich sein? Das passt doch gar nicht. Wir sind doch nicht glücklich, wenn wir verfolgt werden. Wir sind doch nicht glücklich, wenn wir trauern oder Leid tragen. Wir sind doch nicht glücklich, wenn wir arm sind oder geistlich arm. Was macht ihr Glück aus? Die Entscheidung, Gott hineinzulassen. Und ich glaube, und das haben auch viele, viele bestätigt, als wir gestern diesen Trauergottesdienst hatten und vorgestern die Beerdigung, da war so viel Trauer von vielen Eltern und Gott war so nah. Wie kam das? Weil viele sich geöffnet haben für Gottes Liebe und Gott genau in das hineinkommen konnte, was so schlimm war. Und ich glaube, da haben wir das erlebt. Glücklich sind die Trauernden, glücklich sind die Leidtragenden. In dem Schmerz war die Nähe Gottes ganz, ganz nah. Abgesehen von dem Leid und dem Schmerz ist es so, dass ich Beerdigungen im Prinzip ganz gerne mache. Warum? Also am Freitag war es ganz, ganz schwierig für mich auch, weil ich sehr betroffen war. Aber warum? Weil Gott so nah ist. Weil Gott so nah ist. Wenn wir ihn da reinlassen, dann ist er nah. Also wenn wir uns nicht verhärten, wir haben ja immer die Chance, die Möglichkeit, uns zu verhärten oder zu öffnen. Und in diesem Schlimmen ist Gott so nah. Und da haben wir diese Seligpreisung erlebt. Das ist das eine, wo Jesus uns Glück zuspricht. Glücklich sind, selig sind, die Schlimmes erleben. Wann? Wenn sie Gott hineinlassen, wenn wir dies nämlich nehmen als eine Chance, dass Gott ganz nah an uns wirken kann. Das ist die eine Art von Versen in diesen Seligpreisungen. Die andere Art sind, selig sind die Barmherzigen, die ein reines Herz haben, die hungern und dursten nach der Gerechtigkeit, die Frieden stiften. Da empfinde ich, wird uns Glück zugesprochen, wenn wir von der Haltung ihm ähnlich sind. So ist ja Jesus. Jesus ist der Barmherzige. Jesus dürstet und hungert nach der Gerechtigkeit. Jesus stiftet Frieden. Jesus tut das. Und es ist auch die Haltung von Jesus. Und wenn wir so leben, sind wir ihm und seiner Haltung und dem, was er will, sehr nah und sind von daher sehr, sehr solidarisch mit ihm. Und dann sind wir auch glücklich, weil wir sozusagen mit ihm im selben Boot sitzen, mit ihm gehen, gemeinsam gehen. So wäre es wichtig, unser Herz offen zu halten, egal was ist, egal was passiert, ihn zu entdecken in allem, ob es im Lachen eines Kindes ist oder in der Zeit und Aufmerksamkeit, die uns ein Mensch schenkt, oder im Erwachen am Morgen und die Sonne scheint herein, oder einem schönen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Wir können ihn überall entdecken, aber wir können ihn auch entdecken dann, wenn es eben ganz anders aussieht. Er ist da. Und er möchte uns diese, seine Gegenwart, diese Beziehung und dieses Glück schenken, was über alles andere hinausgeht und auch größer ist als unser Verstehen. Jesus, und darum bitte ich dich, dass wir unser Herz weich halten, egal was ist, und dass wir aufmerksam sind und wahrnehmen, was du uns schenken möchtest an Nähe. Manchmal ist es ein ganz erhebendes Gefühl, deine Nähe zu spüren, und manchmal geht es einfach darum, etwas zu entdecken in einem normalen Geschehnis, dass du dahinter bist, dass es uns glücklich machen kann. Vater, und ich bitte dich um beides, dass wir dich suchen und dein Glück erleben in deiner Gegenwart. Amen.